Papa, wann sind wir endlich da? Mama, ich hab Durst. Papa, die ärgern mich immer. Wenn man mit Kleinkindern im Auto unterwegs ist, auf längeren Strecken, dann hilft's, wenn man die eine oder andere Idee hat, um die Stimmung zu heben. Geht dann vielleicht los mit so Spielen wie ich sehe was, was du nicht siehst. Oder wenn die Kinder dann schon ein bisschen größer sind, so in der Grundschule und schon lesen können, zum Beispiel dem Spiel, welche Wörter kann man denn vorwärts und rückwärts lesen und geben rückwärts gelesen genauso einen Sinn? Und dann entdeckt man zum Beispiel Wörter, die sogar vorwärts und rückwärts gelesen denselben Sinn haben, wie zum Beispiel die Ehe oder die Neffen eines Onkels. Es gibt dann aber auch Wörter, wenn man sie rückwärts liest, die dann einen völlig neuen Sinn bekommen. So wird die Emma zum Beispiel zur Amme. Der Nebel lichtet sich in Leben. Und der Sarg verwandelt sich in Gras. Und dasselbe Spiel kann man mit Texten spielen. Es gibt Texte, die bekommen einen neuen oder zumindest einen zusätzlichen Sinn, wenn man sie von nicht nur von vorne nach hinten, sondern auch von hinten nach vorne liest. Unser heutiger Predigttext ist ein Klagegebet, das man von vorne nach hinten mitlesen und mitbeten kann. Liest man aber den Schlussvers vorab und hat von dort her dann das ganze Gebet unseres Predigttextes im Hinterkopf oder hat diesen Vers im Hinterkopf beim fortlaufenden Gebet, bekommt dieses Gebet noch einmal eine ganz neue Haltung und Perspektive. Im Schlusssatz des Predigttextes lesen wir das Bekenntnis: Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Der Schlusssatz dieses Klagegebets ist ein Vertrauensbekenntnis. Und von diesem Ziel her fragt man sich nun, was bringt mich zu diesem Ziel von meiner jetzigen Situation und ihrer Klage hin zu diesem neuen Vertrauen, von dem ich mir ja wünsche, dass es mein Herz erfüllt. Und zu diesem Bekenntnis hin der Hilfe Gottes, selbst wenn sich äußerlich vielleicht zunächst mal überhaupt nichts verändert. Wie kommt ein Mensch zu solch einem neuen Vertrauen, wie es der Schlussvers hier bekennt, wo man doch eigentlich nur schreien könnte und in Klammern bemerkt? Mit dieser Perspektive haben wir ein zutiefst adventliches Thema, in dem wir eben nicht nur vom Ziel her beten, sondern ja tatsächlich auch vom Ziel her leben. So das Thema des zweiten Advents, der Blick auf den wiederkommenden Herrn. Zielorientiert leben und heute im Predigttext zielorientiert beten. Unter der Überschrift von der Klage zum neuen Vertrauen oder wie wir zielbewusst beten, lese ich uns das Bibelwort für den heutigen Sonntag aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 63, die Verse 15 bis 64, 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führe es darab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Israel ist am Ende, im wahrsten Sinn des Wortes, am Boden zerstört. Weshalb? Das sehen wir hier an der Klage Jesajas. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Die Babylonier unter König Nebukadnezar haben Jerusalem im 6. Jahrhundert vor Christus belagert, ausgehungert und erobert. Und was unter der Bevölkerung Rang und Namen hatte, wurde verschleppt. Der Tempel, der Ort der Identifikation und der Ort der Gottesgegenwart, zerstört. Gott hat den Tempel aufgegeben, seine Wohnung verlassen und Israel den Feinden überlassen. Und zum Schaden kommt der Spott: Wo ist nun euer Gott? Und Jesaja fasst das Geschehene in Worte und betet mit seinem Volk. Und heute leiht er uns diese Worte, wenn wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Und wenn er das tut, dann will er mit uns einen Weg gehen. Einen Weg von der Klage unserer Not hin zu einem neuen Vertrauen. Und das in der Kraft dieses verheißenen Zieles. Mit 3 Punkten will ich diesen Weg nachzeichnen, den Jesaja uns hier heute Morgen anbietet. Ein erstes: Klagen angesichts eines verschlossenen Himmels. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Was für ein Gebet. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so gebetet? Darf man so überhaupt zu Gott kommen? Herr, die Zeichen deiner Macht, die ich doch von dir kenne, deine Barmherzigkeit, die dich doch auszeichnet, ich erlebe sie nicht mehr. Ich weiß es ja, dass du mächtig bist und barmherzig, aber ich sehe nichts davon. Es ist, als ob sich deine Barmherzigkeit in meinem Leben ins Gegenteil verkehrt hätte, klagt Jesaja. Darf man so klagen? Ja, wenn man es nicht dürft. Jesaja tut's und die Bibel ist voller Psalmen, Klagepsalmen, die das noch viel drastischer tun. Klagen, biblische Klage, ist ein zugestandenes Vorrecht der Kinder Gottes. Aber ihr habt schon rausgehört, wenn ich sage biblische Klage, es gibt einen Unterschied zwischen einer biblischen Klage und menschlichem Gjomer. Auf gut Schwäbisch: der Riesel hänge lau und von morgens bis abends mit einem negativen Gerede vor sich hin zu brütteln, um damit alle zu vergraulen, die es noch irgendwie mit einem gut meinen, hat nichts mit biblischer Klage zu tun. Im Gegensatz zu unserem menschlichen Gejammer, das sich nur um uns selber dreht, wendet sich biblische Klage erwartungsvoll an Gott. Erwartungsvoll und adventlich zielbewusst. Dass wir einen Gott haben, der kommt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die Adventsperspektive für unser Leben und auch für unser Beten. Und mit dieser Klage sind wir bereits an einem Wendepunkt. Wer sich nämlich mit der Klage gegenüber Gott an Gott wendet, hat vielleicht zwar noch kein Feuer, aber mindestens einen Funken Hoffnung gefangen. Also die Klage als solche schon ein erster Wendepunkt auf diesem Weg zu einem neuen Vertrauen. Das erste, klagen angesichts eines verschlossenen Himmels. Das zweite, den Blickwechsel wagen, wieder die Verschlossenheit des Himmels. Auf sein Angebot, mit Jesaja zu klagen, gibt er uns ganz ähnlich wie die Klagepsalmen eine Reihe nun ganz konkreter Tipps und man könnte sagen geistlicher Übungen für unseren Weg zu einem neuen Vertrauen auf Gott. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. In einer ersten Übung leitet uns Jesaja an, unsere Klage nun mit einem Blickwechsel zu unterbrechen. Und diesen Blickwechsel von der Not auf Gott verbindet er mit einem Bekenntnis. Bist du doch Gott, unser Vater? In der Psychologie wird man von einem Gedankenstopp sprechen. Was für ein Vorrecht, dass wir nicht nur die psychologische Möglichkeit eines Gedankenstopps haben, sondern tatsächlich einen Blickwechsel üben können, dass wir nämlich von der Not nicht nur die Not unterbrechen müssen, sondern unseren Blick wenden können auf den lebendigen Gott, der dein Vater ist, den Vater unser haben wir ihn kennengelernt, eben auch als Vater. Und solch ein Blickwechsel ist eine zutiefst praktische Übung vom Ziel her, und damit auf das Ziel hin zu beten und zu leben. Wer von seiner Not wegsieht und Gott als Vater anbetet, dem wird dieser Vater groß. Größer als die Not, auch wenn die Not äußerlich vielleicht überhaupt nicht kleiner geworden ist. Klagen ist ein Vorrecht. Aber dann doch die Ermutigung, halte dich nicht bei der Klage auf, sondern sieh auf deinen Vater im Himmel und hör ihn, mein geliebtes Kind. Sieh auf deinen Vater im Himmel, der dein Klagelied in Dankbarkeit verwandeln will. Auf den Blickwechsel und die Anbetung Gottes als Vater folgt eine weitere Übung, die uns Jesaja hier mitgibt, die Erinnerung. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Damals hast du uns aus Ägypten erlöst. Damals hast du uns beim Durchzug durch das Schilfmeer von den Wellen und mit ihnen vom Heer des Pharaos erlöst. Damals hast du uns aus der Wüste erlöst und hineingeführt und hineingerettet in das verheißene Land. Sollte dir jetzt unmöglich sein, was dir damals möglich war? Die Erinnerung als geistliche Übung. Wer sich an Gottes vergangene Heilstaten erinnert, sei es in der biblischen Heilsgeschichte oder im eigenen Leben. Wer sich so erinnert, verinnerlicht. Und wer sich Gottes Heilstaten vergegenwärtigt, holt sie in die Gegenwart herein. Es gibt Zeiten, in denen der Glaube abstumpft und in denen der Blick nach vorne schwer fällt. Und hier baut uns Jesaja eine Brücke heute Morgen. Ich will es so formulieren: Wenn es dir schwer fällt, vorwärts zu glauben, dann glaube rückwärts. Wenn es dir schwer fällt, vorwärts zu glauben, dann glaube rückwärts. Ja, Herr, ich glaube dir, dass du so, wie du mir damals Gutes getan hast, es auch heute tun kannst. Ja, mehr noch, du hast dich ja nicht nur als Erlöser erwiesen. Du bist Erlöser, dein Name ist Erlöser und dein Name ist dein Programm. Wir dürfen Gott beim Namen nennen und beim Namen nehmen, der sein Programm ist, Erlöser, und deshalb hinzufügen. Und jetzt bin ich gespannt, Herr, wie ich das heute erleben darf. Deine Erlösung, dich als Erlöser, dessen Wesen Erlösung ist. Blickwechsel, Erinnerung. In Vers 17 gibt uns Jesaja eine weitere Hilfestellung, indem er hier mit Israel Schuld bekennt. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Jesaja klagt Gott an, auch noch, dass er mit seinem Rückzug quasi Israels Schuld und Gottlosigkeit ja gefördert habe, um dann doch bekennen zu müssen, das Problem liegt bei uns. Wir fürchten dich nicht. Ja, Herr, ich habe nicht nach dir gefragt. Alleine wollte ich zurechtkommen. Ich habe dich nicht gebraucht, keine Zeit für dich gehabt. Anderes war mir wichtiger. Es ging ja auch so ganz gut. Und ja, du hast mich gehen lassen. Und hast mich, so haben es die Israeliten sicher formuliert, in mein Unglück rennen lassen. Aber jetzt weiß ich, Herr, und bitte dich, vergib und wende dich mir doch wieder zu mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit. So ist es damals in Israel nach der Katastrophe zu dieser Einsicht gekommen und diese Einsicht ist herangereift. Gott hat sich gegen die Babylonier nicht als der Schwächere erwiesen. Ich meine, das war ja der Vorwurf, auch der Babylonier. Ja, guckt doch euren Gott an, vergiss es, unsere Götter haben euch besiegt. Unsere Götter haben euren Gott besiegt. Nein, Gott hat sich nicht als der Schwächere erwiesen. Das sehen wir dann auch quer durchs Alte Testament, zum Beispiel vor allem bei den Propheten, Hesekiel vorne dran, wenn er nicht nur erzählt, wie mit der babylonischen Gefangenschaft und der Tempelzerstörung auch die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt, so beschreibt Hesekiel, aber wohin geht die Herrlichkeit Gottes, die er in seiner Vision sieht? Nein, nicht irgendwo in die Ferne, sondern sie geht mit nach Babylon. Was für ein Gott, der trotzdem mitgeht. Also das Argument, Gott hat sich als der Schwächere erwiesen, gilt definitiv nicht, wenn wir die Heilsgeschichte, wie sie dann auch die Propheten weiterzeichnen, sehen. Im Gegenteil, aber Gott hat sein Volk gehen lassen. Er hat es gewähren lassen, wie ein Vater sein bockiges Kind, das erst am eigenen Leib erfahren muss, wohin sein Trotz führt. In dieser Spannung sind wir auch mit Gott unterwegs, dass Gott uns auch gehen lässt. Und trotzdem, wie Hesekiel vor allem uns vor Augen malt, nachgeht. Und wenn es in die Gefangenschaft ist. Deutlich wird, beten kann man üben. Das zeigt uns Jesaja hier ganz deutlich und mit ihm die Klagepsalmen. Beten kann man üben, wie viele andere Dinge in dieser Welt auch. Und doch, wir können den Advent nicht machen. Gottes Advent, seine Ankunft mit neuem Vertrauen, mit Zuversicht und Lebensmut bleiben. Selbst bei allen Gebetshilfestellungen, die wir üben können, immer ein Geschenk. Und deshalb nach erstens Klagen angesichts eines verschlossenen Himmels. Das zweite, den Blickwechsel wagen, wieder die Verschlossenheit des Himmels. Das dritte, lasst es euch sagen, Gott reißt den Himmel auf. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Noch immer das ein und dasselbe Gebet. Ob sich äußerlich etwas verändert hat, steht zumindest nicht da. Die Israeliten hatten immer noch ihr Babylonier-Problem. Und in den wenigsten Fällen klingelt bei uns das Telefon mitten im Gebet oder tut sich sofort die neue Arbeitsstelle auf oder klopft der Traumpartner an der Tür oder tritt schlagartig Heilung ein. Und doch hat sich definitiv etwas verändert. Aus einem Menschen am Boden ist ein Mensch voller Zuversicht geworden. Wir haben einen Gott, der denen wohltut, die auf ihn harren. Beten kann man üben. Von der Klage über die Bitte zum Blickwechsel, von der Not auf Gott. Mit der Anbetung als Vater und Erlöser oder auch durch das Bekenntnis der Schuld. Für unseren Gebets- und Lebensweg des Vertrauens gibt es praktische geistliche Übungen. Und doch zeigt uns Jesaja auch die Gewissheit, wir haben einen Gott, der denen wohltut, die auf ihn harren. Ist und bleibt ein Geschenk, das wir nicht machen können. Und deshalb beten wir in genau dieser Haltung heute im zweiten Advent. In dieser Gewissheit, wir haben einen Gott, der denen wohltut, die auf ihn harren. Und von diesem Ziel her leben und beten wir. Klagend, bittend, vertrauend. Oder mit dem Wochenspruch für diesen Tag, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.